Timo Brunke ist Wortkünstler. So beschreibt er selbst seine Kunst in der Schwebe zwischen Poetry Slam, Kabarett, experimenteller Lyrik und dem wirklichen Leben. Seit ein paar Jahren ist Timo Brunke aber auch Konzertpoet. Dabei tritt er mit seiner Wortkunst in Dialog mit klassischer Musik. Er legt seine Worte über die Töne, lässt sich inspirieren vom Rhythmus und der inneren Sprache der Musik und schickt seine Fantasie dazu auf Reisen durchs Alltägliche und das Erhabene. Mit dieser unter deutschen Dichtern tatsächlich ziemlich einzigartigen Kunst hat er sich jetzt im Beethoven-Jahr für SWR2 Treffpunkt Klassik mit Beethovens Bagatellen beschäftigt. Die Ergebnisse werden dann nächste Woche jeden Tag in Treffpunkt Klassik zu hören sein. Aber vorher gibt's ja vielleicht doch noch ein paar Fragen zu klären. Timo Brunke, was ist denn eine Bagatelle überhaupt für Sie?
Ja, eine Bagatelle, wenn man sich jetzt allgemein informieren will, ist erstmal ein kleiner Zwischenfall. Gibt ja auch eine Erzählung von Tschechow, die heißt so, ein kleiner Zwischenfall, eine Geringfügigkeit, so eine Kleinigkeit. Und etymologisch, also aus dem Französischen wohl übernommen, auch etwas wie Liebschaft. Also etwas Kleines, nicht der Rede wert. Es gibt ja auch noch dieses Bagatelldelikt im Strafrecht oder die Bagatellgrenze. Ansonsten ist das Wort, glaube ich, schon ziemlich aus der Mode gekommen. Also etwas, was nicht der Rede wert ist. Und wenn man jetzt darüber spricht, nicht, was ist dann?
Dann ist es schon wieder weg. Sie haben sich die Bagatellensammlung Opus 119 vorgenommen von Beethoven. Das ist eine Sammlung, die hätte Beethoven ja beinahe nicht verkaufen können, weil der Verleger fand, wenn er das veröffentlicht, dann glaubt ihm ja gar niemand, dass eine dermaßene Petitesse überhaupt von Beethoven ist. Ne? Was haben Sie denn nun genau gemacht mit diesen Werkchen?
Ich habe mir erlaubt, Beethovens Instrumentalwerk, das sind ja 11 kurze Klavierstücke, zu vertexten. Sie müssen sich das so vorstellen, es ist einfach der umgekehrte Weg zur Liedkomposition. Wir kennen das ja, hunderte und tausende Titel von Liedern, die als Gedichte anfingen und als Lieder endeten, weil Komponisten auf die Gedichttexte zugegriffen haben. Ich erlaube mir jetzt hier, Instrumentalkompositionen in Text zu überführen. Das ist einfach der umgekehrte Weg.
Also ich glaube, am besten hören wir erstmal rein, hören die erste ihrer Verwortungen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, an, damit man sich das besser vorstellen kann. Da gibt's dann übrigens auch noch ein paar wunderschöne Umschreibungen für das Wort Bagatelle. Sorry heißt das erste Stück.
Ich will's gestehen. Muss ich mich schämen? Tut es mir leid? Nun... Ich sag mal sorry, bitt um Verständnis, sprech ich es aus jetzt. Hier kommt nichts Besonderes, kommt nichts Großes, bei Gott. Kommt bedeutungsfrei, philosophisch nix wert, vom Erlebnis wert mau, melancholisch und leicht, so gewöhnlich wie du, so alltäglich wie ein Tisch und so häufig wie Luft. Jetzt ist es draußen und fragt ihr mich, du, was war's denn jetzt, was du sagen wolltest, wie ich schon sagte? Es ist nichts Besonderes oder nichts, je nachdem. Zu mehr hat's nicht gereicht, Bagatellen, nicht mehr. Wiegen nichts und sind halt so Schmunzeleien, so Drolligkeiten, so Tischtuchflecken, so Mausefallen, Enttäuschungsflocken, Frustbratenkröstchen, kackbraune Patzer, ganz feine Stiche, ganz kleine Scherben, so Schimmelfläumchen, Verstiegenheiten, Einseitigkeiten, Gewordenheitchen, so nichts Besonderes, bei Gott, Bagatellen, sonst nichts, keine Träne, kein Hirn. Willst du, bist du bereit.
Die erste der Beethovenschen Bagatellen Opus 119 mit Worten vom Wortkünstler und Konzertpoeten Timo Brunke. Tischtuchflecken, Mausefallen, Enttäuschungsflocken, aber was sind Frustbratenkrüstchen?
Na gut, das ist aus der Metaphernschmiede herausgeschöpft. Also die Frustbratenkrüstchen, das ist einfach die Verquickung von Küche, Abwasch und Gefühl. Also Sonntag vielleicht.
Auch das hören Sie in diesen Stücken, Herr Brunke. Melodram ist ja sicher der falsche Ausdruck für das, was Sie da machen. Gibt es einen Begriff?
Ich würde Konzertpoesie dazu sagen, weil es auch eigentlich eine dienende Kunst sein soll. Ich sehe das so, ich rolle der Musik schon eher den Teppich aus, als dass ich jetzt der Musik etwas überstülpen möchte. Wenn, dann möchte ich das für quasi exemplarische Versuche mit dieser Musik etwas zu sagen.
Empfinden Sie das als Übersetzen, was Sie da machen?
Schon, ja. Das ist eine Art Übersetzung.
Und als Komponieren?
Auch. Ich verstehe mich tatsächlich immer mehr als Wortmusiker, also als Komponist mit Sprache. Ich habe dafür jetzt wirklich einige Jahre gebraucht. Über Poetry Slam, die ganze Beschäftigung mit Versbau, Verskunst, also auch mit viel Rückgriff auf Traditionen, Schiller, Goethe, Hölderlin. Aber jetzt mit der konkreten Kunst zum Beispiel, mit Gomringer und Jandl und allem dem im Gepäck und dem Slam, wie gesagt, dem Spoken Word, komme ich an den Punkt, dass die Sprache explizit gemacht eben auch wie Noten eigentlich funktioniert. Und dafür muss man nicht mal aus der verständlichen Sprache aussteigen. Das geht eigentlich immer noch mit semantischer Sprache auch. Und insofern, ja, das ist schon eine Art zu komponieren.
Mhm. Aber Sie haben ja immer die, also oder zumindest jetzt in dem Fall, die Musik noch dazu laufen. Und da gibt's ja sicher gar nicht so wenig puristische Klassikhörer, die das schon als Frevel an der Musik betrachten, was sie da machen, als Störung von Musikgenuss nach dem Motto, da quatscht einer rein. Ja, Sie kennen ja die alte Regel, prima la musica e poi le parole. Wie sehen Sie das?
Auf jeden Fall ein altehrwürdiges Diktum und das muss man natürlich auch in Ehren halten. Jetzt mache ich da etwas, was sicherlich auch auf Widerstand stoßen wird. Das kann gar nicht anders sein, aber als Künstler nehme ich mir eben diese Freiheit heraus. Ich will ja auch etwas damit erreichen. Es geht mir nochmal um die Musik selbst schon auch. Also ich möchte hier jetzt nicht rumschmarotzen oder so, sondern ich will der Musik den Teppich ausrollen und habe eben auf der Bühne jetzt oft genug schon die Erfahrung gemacht, dass man mit solchen Bearbeitungen tiefer in die Musik eindringen kann. Also es gibt zu viele Rückmeldungen, die mir bestätigen, dass der Weg durchaus tauglich ist.
Wobei ja es eigentlich genau das Wesen von Musik ist, dass sie da anfängt, wo die Worte aufhören. Ne? Ja. Also wo genau setzen Sie mit Ihren Texten dann an in diesem Niemandsland?
Nehmen Sie einfach mal ein Musikstück, das schon so oft gehört wurde, dass sich ein Veranstalter fragt, wie er jetzt seinem Abonnentenpublikum dieses Werk noch einmal kredenzen kann. Und wenn ich jetzt komme und diesem Werk meine subjektive Sicht quasi drunter lege oder dazwischen streue, dann kriegt das Werk eine gewisse Reibung ab, nicht? Und mit dieser Reibungsenergie im Saal kann ich andere Funken sprühen. Und das ist eine Ebene, auf der das möglich ist. Andererseits kann ich auch vermitteln. Ich kann Menschen, die der Klassik fernstehen, da reinholen. Ich kann also, statt dass ich erstmal einen Prolog halte oder in das Werk analytisch einführe, kann ich auch produktiv einsteigen. Ich kann also junge Menschen oder auch wirklich klassikferne Leute hereinholen. Dann kann man das Musikstück ja immer noch pur anhören. Ist gar nicht der Punkt.
Weil man das ja manchmal dann gar nicht mehr aus dem Kopf kriegt, was Sie sich da ausgedacht haben dazu. Es ist, glaube ich, auch ein Ziel von Ihnen, dass Sie die klassische Musik, mit der Sie da arbeiten, ein bisschen im Heute, also in der Realität verorten wollen, oder? Das ist schon ein Antrieb
ja,
auch.
Das ist durchaus ein Hauptziel. Die klassische Musik, ich glaube, wir haben jetzt immer noch lange gedacht, diese Musik sei universell, sie sei eine Weltsprache und jeder auf der Welt würde Beethoven verstehen. Ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass auch die klassische Musik, auch die ultimativsten Werke unseres Kanons, dass auch die vermittlungsbedürftig werden, auch vermittlungsbedürftiger werden im Laufe der Zeit. Die Zeit schreitet fort und gewisse, ich denke auch, Selbstverständlichkeiten im Hören sind vielleicht nicht mehr so selbstverständlich zu finden. Aber ich will auch mit neuer Musik arbeiten. Also es geht jetzt nicht nur um die Vermittlung alter Musikstücke, sondern auch um Begegnung mit neuer Musik von heute. Und insgesamt auch um den Dialog zwischen Sprache und Musik. Es ist ja ein altes, uraltes Thema, wie diese beiden Künste miteinander umgehen.
Wenn Sie jetzt an so ein Musikstück rangehen, was treibt da Ihre Imagination an? Ist es der Rhythmus? Ist es die Gestik der Musik? Also wo nehmen Sie die Geschichten her, die Sie da reinflechten?
Wenn ich das so wüsste, ich denke, das ist sehr individuell und sehr vom einzelnen Stück abhängig. Ich habe verschiedene Erlebnisse da gehabt. Es geht natürlich immer nur, indem ich mich total in das Werk einhöre, also meditiere eigentlich. Das ist ein kontemplativer Weg, die Partitur liegt da, ich studiere durchaus die Noten sehr akribisch und lasse das dann aber auch vegetativ einsickern. Und dann irgendwann steigt das auf. Es sind dann Bilder in der Regel und der Rhythmus ist aber ganz zentral dabei. Also ich denke mal, Rhythmus und Bilder, die gehen irgendwann Hand in Hand.
Es gibt ja tatsächlich diese Zeilen, die man so über berühmte musikalische Motive gelegt hat. Also sagen wir mal, ich denke jetzt gerade an Schubert, unvollendete Frieda, wo kommst du her, wo gehst du hin, wann kommst du wieder? Oder Brahms Vierte, ihm fällt schon wieder mal nichts ein. Oder sowas, das gibt's ja öfter, ne? Aber man kann es schlecht vergleichen mit dem, was Sie machen. So eins zu eins ist das ja nicht bei Ihnen, Ihre Texte. Die führen schon auch ein Eigenleben.
Ich habe das eben immer wieder auch versucht in den letzten Jahren, seitdem ich das überhaupt treibe, die Texte wahlweise ganz ohne den musikalischen Kontext irgendwo zu sprechen, auf der Bühne. Und dann einfach geprüft, wie weit eigenständig diese Werke sind. Und das klappt ganz unterschiedlich gut. Das hat auch wirklich was mit der Machart dieser Texte dann zu tun. Ich kann, wenn ich einen Notentext wirklich Note für Note, also Taktteil für Taktteil in Text überführe, dann hat der Text schon eine ziemliche Eigenständigkeit. Was ich jetzt hier bei den Bagatellen eher gemacht habe, ist vorauszusprechen oder zwischenrein zu sprechen, als Kommentator vielleicht. Das ist sicherlich weniger eigenständig. Deswegen freue ich mich auch so, dass es hier im Radio diese Gelegenheit gibt. Das verbindet sich einfach sehr schön hier, die beiden Ebenen. Die Musik ist dann selber schon aufgerufen, aus sich selbst heraus auch zu sprechen, ja.
Also im Grunde, jeder spricht für sich, aber trotzdem, im Fall der Bagatellen geht es nicht ohne einander dann.
Richtig, also wir ringen miteinander oder wir schmiegen uns aneinander an. Es ist durchaus so auch ein erotischer Vorgang, ja.
In einem Ihrer Texte haben Sie das Wort lauterarisch, Lauteratur oder so benutzt, ne? Also das ist eine Lauteratur, die wir da hören. Und diese Betextungen, Sie haben das schon gerade angedeutet, die sind ja manchmal wirklich auch Kommentar der Musik, also dessen, was dann da gespielt wird. Das Gefühl habe ich sehr gehabt bei dem, was wir jetzt da im Anschluss noch hören. Da haben Sie sich Beethovens Wut über den verlorenen Groschen vorgeknüpft. Und ich finde, dass der Text dazu sehr schön spiegelt, und wahrscheinlich auch ironisch spiegelt, das Repetitive dieses Stücks. Also, dass da ja im Grunde einer sich immer und immer wieder über die gleichen Motive dreht und um sich selber und um sein Problem, was er da hat. Man hat so das Gefühl, Wut ist echt anstrengend.
Dieses Stück ist auch wirklich anstrengend. Wenn man das betextet und dann auch noch performt, ist das wirklich Arbeit, schweißtreibend. Aber das hat mich sehr gereizt. Und es geht dabei tatsächlich nicht um Parodie. Das ist mir nochmal wichtig, weil Sie das auch so gefragt hatten. Die Haltung ist schon die Musik ist toll. Und jetzt mache ich mit dieser Musik etwas, damit sie vielleicht noch an diese einen Ecke nochmal mehr zum Leuchten kommt. Und in diesem Sinne ist die Beschäftigung mit dieser Wut beim verlorenen Groschen ja ein Versuch, ins Innere dieses Stückes einzudringen.
Zu Gast im Treffpunkt Klassikstudio Timo Brunke. Seine ganz neuen Bagatellen nach Beethoven gibt es in der kommenden Woche in Treffpunkt Klassik zu hören. Und hier folgen wir ihm jetzt noch bei der langwierigen, hartnäckigen, aber letztlich dann doch erfolgreichen Suche nach dem verlorenen Pfennigstück in Eurozeiten. Herr Brunke, schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Eickhoff.